Vielleicht hast du schon einmal davon gehört, es gibt die Top 10 der schönsten deutschen Worte. Ja, ich weiß nicht, ob diese Top 10 jedes Jahr neu ermittelt wird, aber so die schönsten Worte, die die deutsche Sprache kennt. Du wirst bestimmt auch ein Wort haben, ob du es weißt oder nicht, wo bei dir was aufgeht, wo du sagst, oh, das fühlt sich und hört sich gut an. Top 10 der schönsten Worte oder der beliebtesten Worte haben zu tun mit dem besonderen Klang, den sie in sich tragen. Ja, also so die Lautmalerei, aber auch, was sie für Stimmungen auslösen, für Sehnsüchte oder Erinnerungen auslösen. Ich nenne mal drei. Ja? Du ahnst vielleicht, dass das Wort Liebe dazugehört. Ne? Das ist ein Zusammenhang, ein Kontext, der was aufgehen lässt. Also hoffentlich, Liebe. Blütenzauber, ja? Oder Geborgenheit. Das sind Worte, die mögen wir, in diesen Erfahrungen bewegen wir uns gerne. Jetzt will ich dich mal fragen, kannst du dir vorstellen, dass unter die Top 10 es auch das Wort Verzicht geschafft hätte? Nein, das kannst du dir nicht vorstellen. Wahrscheinlich kannst du dir auch nicht vorstellen, dass dieses Wort es unter die Top 100 geschafft hätte, auch nicht unter die Top 1000. Ja? Ich habe das schon gesagt, die Lautmalerei, also wie ein Wort so klingt, das macht ja auch was mit uns, wie wir auf Worte reagieren. Ich nenne mal drei so flauschig, ne? Oder schmeicheln. Was habe ich denn noch Schönes gefunden? Kuscheln. Ne? Da merkst du schon, ach, das schmiegt sich richtig an, so, ja, komm, umarm mich. Ne? Die Lautmalerei beim Wort Verzicht gerät dann doch ein bisschen kurz. Ne? Also Verzicht. Das klingt alles ein bisschen sparsam und Stichwort sparsam, ja, bei Verzicht, da ist nicht viel drin, ne? Da ist nicht viel zu holen. Verzicht. Ich gebe es ja zu, wenn wir dieses Wort hören, denken wir erst einmal und fühlen vielleicht auch das große Minus. Ne? Verzicht doch bitte nicht. Und das geht ja auch gerade so in den Medien und Nachrichten, also kommt so immer wieder vor, wir gehen in eine Zeit des Verzichts, ne? Und alle zucken zusammen und kaufen sich Öfen und Holz und Elektrogrills und was sie sonst alles brauchen zum Heizen. Wir werden verzichten. So, ich habe jetzt auch so ein paar politische Sendungen gehört und da hat es mich wirklich gefreut, als diese ganzen Szenarien des Verzichtes gemalt wurden, dass dann eine Teilnehmerin an einer Diskussion sagte, aber Verzicht ist nicht nur schlecht. Ja? Da kann sich auch wieder ganz Neues öffnen. Und da dachte ich, ja, da hat sie recht. Man muss es nur realisieren. Ich möchte mit dieser Predigt auf das Thema Verzicht eingehen. Und ich weiß nicht, ob ich dich auf eine falsche Fährte gesetzt hatte mit deiner Moderation. Also ich werde auch noch mal über das Fasten sprechen, Jenny. Aber heute will ich erstmal so ein bisschen so eine Einführung ins Thema Verzichten bringen. Aber ich finde es witzig, dass du noch nie gefastet hast. Ja. Wie nenne ich denn diese Predigt? Verzicht, ein Freund deiner Seele. Ich war vor einiger Zeit selbst im Kloster. Ich habe einen Gutschein geschenkt bekommen für eine Zeit im Kloster und dann dachte ich mir, jetzt löse ich das auch mal ein. Ich bin also ohne zu große Erwartungen dahin gefahren. Ich hatte gute Bücher dabei, ich hatte mein Rad dabei, aber ansonsten habe ich mir nicht zu viel vorgenommen, was da alles passieren soll. Ich wollte mal gucken, so, wo meine Seele entlang will. Ne? Ja, und dann kam ich da an und kaum, dass ich da ankam, wartete gleich eine große Überraschung. Das war dann nämlich mein Zimmer, das ich da bezog. Also das bin ich, ne? Also der da aufgebahrt ist, das bin ich. Ich habe vor lauter Verblüffung als ich da, es waren quasi die ersten 5 Minuten, weil ich musste erstmal verdauen, was ich da antraf, habe ich mich da hingelegt und ein Foto gemacht, das habe ich dann meinem Sohn geschickt. Also was war daran so ein bisschen scary? In dieses Zimmer, ich weiß nicht, ob man es so sieht und ahnt, aber in dieses Zimmer passte original ein Bett, ein Stuhl, mehr nicht. Und die Tasche, die da steht. Und dieses Fensterbrett war sozusagen umfunktioniert als Schreibunterlage. Ne? Toilette und Dusche waren natürlich auf dem Gang. Ja? Das war mein Zimmer. Und als ich dann gewahr wurde, dass ich diese 4,5 Quadratmeter große Luxussuite bezog, dachte ich, spinn die? musste ich mich erstmal hinlegen. Na jedenfalls habe ich mir dann recht schnell überlegt, du bist ja in einem Kloster. Ne? Das ist also irgendwie mit einer Absicht versehen. Okay, lass es auf dich wirken. Und dann fiel mir auch noch ein, was ich da mal gelesen habe von einem gestressten Manager. Der merkte nämlich, dass er vollends aufgefressen werden will von seiner Arbeit. Und dann sagte er sich, ich gehe jetzt ein paar Tage ins Kloster. Ja, und als er dann da ankam, brachte der Mönch ihn in ein ebenfalls sehr karges Zimmer. Da stand ein Bett, ein Stuhl und er hatte sogar noch einen Tisch. Ne, den hatte ich ja nicht. Aber ansonsten war da nichts außer 2 Haken an der Wand für die Jacke. Und er dachte, das ist ein Witz. Ne? Das kann nicht deren Ernst sein. Und der Mönch, der ihn in dieses Zimmer brachte, sah, wie verstört er guckte und sagte diesem Mönch Folgendes. Muss ich mal wirklich hier wörtlich zitieren, weil das so gut ist. Der Mönch sagte, wenn Sie etwas brauchen, melden Sie sich gern bei uns. Wir zeigen Ihnen dann, wie Sie darauf verzichten können.
Genau.
Ja. Obwohl Klöster ja mit dieser doch sehr schlichten Ausstattung und überhaupt mit einem sehr einfachen Leben daherkommen, gehen interessanterweise aber sehr viele Menschen in ein Kloster. Ja? Und suchen dort wahrscheinlich nicht weniger als sich selbst. Sie suchen gerade in dieser reduzierten Umgebung und in diesem einfachen Leben wieder Anschluss. Ja, darum geht's doch. Sie suchen Anschluss an etwas, was wesentlich ist oder wesentlicher ist als das, was Sie sonst immer in die Finger bekommen. Etwas, was mit Tiefe oder Bedeutung zu tun hat. Und es ist ja auch so, und das berichten ja viele Menschen, dass gerade in dieser Abgeschiedenheit und kargen Umgebung, in dieser Stille etwas zur Sprache kommt, was sonst in dem Trubel und Jubel unseres Lebens sich oft nicht mehr zu Gehör bringen kann. Ja? Und deswegen lohnen sich womöglich diese Erfahrungen des Verzichts. Jesus sagte einmal im Matthäusevangelium beispielsweise, was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Und ich glaube, damit deutet er an, dass das zu viel oft der Grund wird für das zu wenig. Ja? Es kommt zu einem Gewinn sozusagen. Da kommt immer mehr zustande, immer mehr zusammen. Und es gehört einem immer mehr und man ist mit immer mehr Dingen beschäftigt. Aber verliert sich darin womöglich. Und das, also es gibt sicher Menschen, die sind reicher als ich, es gibt Menschen, die sind ärmer als ich, aber die Erfahrung, sich im zu viel zu verlieren und durch Besitz beschäftigt zu werden, ja, Beschäftigungsprogramm zu machen, wo sich ganz viele Räder drehen, aber irgendwie gar nichts bewegt, das kenne ich und du vielleicht auch. Ein Beispiel ist sicher auch unsere multimediale Welt und das macht mir wirklich ein bisschen Angst. Also ich bin genauso wie du vermutlich Teilnehmer an meinem Handy und habe ganz viele Medien, die so um mich herum rauschen. Das ist alles erst einmal in Ordnung, aber ich kriege dann auch ab und zu mal so eine Nachricht von meinem Handy, ihre wöchentliche Nutzung liegt jetzt wieder eine 2 Stunden über dem, was sie die Woche davor hatten. Ja? Wo ich denke, ja, das kommt mir ja selber manchmal ein bisschen ungeheuerlich vor, wie schnell ich dabei bin, zu diesen Geräten zu greifen und Medien zu nutzen. Ist erst einmal nicht zu verurteilen und zu verdammen, aber dieses zu viel an Stimmen, dieses zu viel an Botschaften, dieses zu viel an Nachrichten und vor allen Dingen dieses zu viel an Ablenkung führt dann eben auch dazu, dass das, was in uns zur Sprache kommen will, was in uns zu Worte kommen will, und das sind wir selber, gar nicht mehr zu Worte kommen kann. Ja? Wer immer nur abgelenkt wird und immer nur so seichte Botschaften hat, der kommt nicht mehr an das Eigentliche. Und das halte ich mit Blick auf mich selbst für gefährlich. Und trotzdem, also man kann ja erstmal diese Einsicht haben, so von wegen, das ist wahrscheinlich ein zu viel. Man kann ja zunächst mal diese Einsicht haben und trotzdem macht uns das auch ein bisschen Angst. Ne? Also Handy weg, nimm einem Teenager mal das Handy weg. Ne? Der stürzt in ein Kilometer tiefes Loch. Ich will auch nichts über Teenager sagen, ich will uns ansprechen. Also ich lasse mich ja selber gern unterhalten und Entertainment und so, aber der Gedanke an Verzicht löst ein mulmiges Gefühl aus. Diese Leere kommt mir unbehaglich vor. Und Verzicht an sich ist auch eine unbehagliche Erfahrung. Ne? Manchmal habe ich mich schon gefragt, ob die Christenheit das Thema Verzicht nicht in so einer Nische untergebracht hat, nämlich in der Passionszeit. Ne? So, da darf es stattfinden und da quälen wir uns dann durch, aber dann ist auch gut. Ne? 7 Wochen ohne, ja, das kriegen wir hin. Es gibt in der Geistesgeschichte auch einen Begriff, der hat einen gewissen Bekanntheitsgrad erreicht. Dieser Begriff nennt sich Horror Vacui. Ja, also Horror wird dir was sagen, ne? Vacui kommt von Vakuum, ne? Vakuum, die Leere. Also der Horror vor der Leere, die Angst, die Abscheu vor dem Nichts oder der Leere. Und geistesgeschichtlich war auch der Barock beispielsweise eine Antwort darauf, ne? Leere, nein, bitte nicht, das darf nicht sein. Und dann hat man durch den Barock versucht, durch Formen, Farben Motive, alles bis zum Platzen zu füllen, ne, dieses Überbordende. Also das mulmige Gefühl. Aber vielleicht kann das Ganze seinen Schrecken verlieren, wenn es uns irgendwie bewusster wird, dass es nicht darum geht, Nein zu sagen, sondern dass es eigentlich darum geht, Ja zu sagen. In einer gewissen Weise Ja zu uns selbst zu sagen, und auch Ja zum Leben zu sagen. Denn vieles, was wir leben, ist eine Imitation von Leben. Ja? Das Leben kommt nicht erst dann zustande, wenn ganz viel davon da ist, was andere für Leben halten, sondern wenn wir selber in uns Platz finden für uns selbst und für das, was wesentlich ist. Ich habe in meinem Leben schon auf vieles verzichtet, manchmal unbewusst oder unfreiwillig, manchmal auch bewusst. Ich bin aber irgendwann dahin gekommen, dass ich so ein bisschen skeptisch wurde auf diese Verzichtsübungen. Ja? Man kann sich nämlich im Verzicht auch selber ganz schön stattlich vorkommen. Ne? So von wegen, oh, ich muss nicht essen oder so, ne? Ich bin ganz schön willensstark. Da kam ich so ein bisschen ins Zweifeln, ob Verzicht um des Verzichts willen eigentlich was wert ist. Ja. Aber ich halte auch den christlichen Glauben nicht für eine Aufforderung, auf alles zu verzichten. Ich habe aber lange so gedacht. Es geht Gott nicht darum, und es geht auch beim Thema Verzicht nicht darum, uns von Wünschen, Bedürfnissen oder Trieben zu distanzieren. Ich rede jetzt bewusst auch von Trieben, also von diesen existenziellen und ganz tief angelegten Äußerungen unseres Wesens. Es geht nicht darum, uns davon zu distanzieren im Sinne von, das ist schlecht, ich habe damit nichts zu tun, ja, deswegen verzichte ich. Das halte ich für eine für einen großen Irrtum, weil gerade das Bedürfnisse, Wünsche, Triebe uns ja in Kontakt bringen wollen mit uns selbst. Dafür sind sie da. Sie wollen uns in Kontakt bringen mit uns selbst und in einer spirituellen Weise auch mit Gott. Es geht also nicht um Verweigerung, sondern um die Frage, was brauchen wir tatsächlich? Und wo verbirgt sich in dem allen auch eine spirituelle Dimension? Etwas Größeres, was mit uns zu tun hat. Ich möchte mal das Beispiel Sexualität aufgreifen. Also für mich war das mal echt eine Einsicht, dass Sexualität eben auch die Absicht hat, sich lebendig zu fühlen. Ja? Ich hoffe, du kannst das ein bisschen nachvollziehen. Das würde ich dir jedenfalls sehr wünschen. Sich lebendig zu fühlen. Ne? Und sich lebendig zu fühlen ist erstmal was ganz Tolles. Und aus diesem Wunsch heraus, sich lebendig zu fühlen, glaube ich, greifen viele Menschen immer und immer wieder dahin und versuchen irgendwie, ihr eigenes Leben mit Sexualität quasi zu füllen oder manche sogar vollzustopfen. So, warum erzähle ich das jetzt? Ich glaube, dass die körperliche Berührung, ja, noch nicht der Sinn in sich selbst ist, obwohl das alles schön und gut ist. Die körperliche Berührung zielt darauf, dass wir auch hier drinnen berührt werden. Ja? Die körperliche Berührung zielt letztlich darauf, dass wir im Inneren berührt werden. Und das ist die tiefere Absicht von Sexualität. Und das also das zu viel davon kann das, diesen Wunsch irgendwie völlig an den Rand drängen oder unmöglich machen. Ja, also beliebte Themen für Verzicht sind ja beispielsweise Süßigkeiten so, ne? Oder Schokolade, Alkohol, Entertainment, Sex, habe ich schon gesagt, Einfluss, also auch so geistige Größen, Ansehen. Ich glaube aber, dass das alles an sich erstmal okay ist, nicht schlecht ist, sondern gut und schön ist. Wir brauchen das irgendwie. Aber wenn das erreicht ist, ist noch nicht erreicht, was eigentlich erreicht werden will, sondern das alles, Unterhaltung, Alkohol, also diese Geselligkeit, die das auslöst, diese Leichtigkeit oder Schokolade oder Einfluss, Ansehen, das sind eigentlich Lockmittel. So sehe ich das. Das sind Lockmittel, die uns dem Wunsch hinter dem Wunsch näher bringen wollen. Ja? Also wir haben den Wunsch nach Schokolade, aber es gibt einen Wunsch hinter dem Wunsch. Und ich sage dir, wenn ich nicht gut drauf bin, ja, weißt du, was ich dann mache? Ich fange an, Schokolade zu essen. Jetzt werden einige sagen, Carsten, bist aber ziemlich oft nicht gut drauf. Also ja, Schokolade ist in meinem Leben ein Thema. Aber was ich sagen will ist, verstehst du, es gibt einen Wunsch hinter dem Wunsch. Wir versuchen durch das alles den wesentlichen Fragen, dem wesentlichen Inhalt unseres Lebens auf die Spur zu kommen. Und manche Menschen sagen dann, ja, wenn es bisher noch nicht geklappt hat und ich hier innerlich nicht ankomme, dann werde ich eben die Dosis dieses Lockmittels steigern. Mehr Alkohol, mehr Ansehen, mehr Unterhaltung und Ablenkung. Und das führt dazu, dass wir gar nicht mehr sehen, dass es da wirklich etwas gibt, was zunächst einmal entdeckt werden will. Der Wunsch hinter dem Wunsch. Und deswegen, und so habe ich ja die Predigt genannt, möchte ich im Verzicht eigentlich einen Freund sehen. Einen Freund, der uns nicht durch unser Leben peitscht, so von wegen hier verzichten, da verzichten, sondern der uns helfen will, mehr im Kontakt mit uns zu sein und der uns helfen will, unter Umständen auch aus diesem Irrgarten des Zuviels herauszufinden, um anzukommen, ja? Bei uns anzukommen, vielleicht wieder bei einem anderen Menschen neu anzukommen oder auch bei Gott anzukommen. Wie habe ich das denn selbst erlebt? Also in meinen Gebeten beispielsweise. In meinen Gebeten habe ich oft ein zu viel an den Tag gelegt, ein zu viel an Reden, ein zu viel an Worten. Und ich merkte dann irgendwann, dass meine Seele gar nicht zu Worte kommt. Also ich füllte die Form aus, im Gebet, also Gebet heißt reden. Ne? Aber das stimmt ja eigentlich gar nicht. Ich füllte die Form aus, dachte ich, aber ich blieb selber so unausgefüllt, bis ich merkte, dass Gott oft jenseits des Redens ist. Dass Gott oft jenseits der Worte ist. Und das war für mich echt fast eine Überwindung oder ein Wagnis, nicht zu reden, während ich bete. Und plötzlich im Schweigen, dass ich mich trauen musste, merkte ich, dass ich zur Sprache komme, dass Gott zur Sprache kommt. Nanu? Ja. Oder ich habe in meinem Leben ich habe in meinem Leben viel gearbeitet, so, ne? Und das ist ja auch erstmal okay. Eine Aktivität reihte sich an die andere und dann fühlt man sich irgendwie gut und gebraucht und effektiv und so. Aber ich weiß noch, wie in so einer Zeit ich mal dachte, ich arbeite immer mehr und fühle immer weniger. Ja? Und das kam mir komisch vor. Und ich erinnerte mich daran, wie gefühlsintensiv ich manches früher wahrnahm. Menschen, Situationen, Augenblicke, und ich rede jetzt nicht von Stunden, in denen ich irgendwie in Gefühlen schwelgte, sondern wo in einem besonderen Augenblick ein ganz besonderer Eindruck da ist, der dich unter ein emotionales Jetzt stellt, wo du sagst, so, das ist wertvoll. Gut, dass ich das bemerkt habe. Und das war gar nicht mehr da. Ne? So, und dann kam dieser Freund namens Verzicht und sagte mir, hey, es geht auch darum, dass du in dem, was du tust, etwas spürst. Dass du das, was du tust, spürst. Dass der Moment, auch deine Arbeit, dir sein Geheimnis verraten kann. Und du nicht nur immer durchziehst und funktionierst. Oder wie oft hatte ich in meinem Leben den Wunsch nach Entspannung und versuchte das dann mit Film und Unterhaltung zu kompensieren oder aufzufüllen und merkte, ja, ich schaue jetzt so medial allen möglichen Leuten beim Leben zu, ne? Ich schaue ihnen beim Leben zu, ich gucke mir an, wie irgendwas Lebendiges passiert, aber der Einzige, der sich hierbei nicht lebendig fühlt, bin ich. Und dann merkte ich, es reicht nicht, anderen beim Leben zuzugucken. Also dieses Mediale nimmt mir Energie und gibt mir keine, muss ich umdenken. Ja, ich hoffe, du verstehst, was ich sagen will, wenn ich über dieses zu viel rede. Der Freund namens Verzicht will dir helfen. Und es liegt unserem Leben ein großes Geheimnis zugrunde. Und alles wird dir sein Geheimnis verraten, wenn es den Raum und den Platz dafür hat. Alles wird dir sein Geheimnis verraten, wenn es nicht erdrückt und erstickt wird von einem zu viel. Und das sind die Momente, wenn es dir sein Geheimnis verrät, wo du merkst, dass es gut ist, dieses Leben zu leben und dass es bedeutungsvoll ist und Tiefe hat. Ich gucke gerade auf die Uhr, okay. Ich möchte jetzt nochmal einen anderen Aspekt des Verzichtens ansprechen. Und in dem geht es darum, dass wir uns manchmal gar nicht dafür entscheiden müssen zu verzichten, weil es sowieso einfach schon passiert, dass wir verzichten müssen. Ja. Jesus war einmal in einem Gespräch mit seinen Jüngern und die Jünger wurden von Jesus gefragt, Lukas 22, als ich euch ohne Geldbeutel, ohne Vorratstasche, ohne Sandalen aussandte, hat euch da etwas gefehlt? Nein, gar nichts, antworteten sie. Und da muss ich sagen, ich will ihnen das erst einmal glauben. Ja? Sie sagen das ja auch nicht über 3 Jahre, die Sie mit Jesus in Kontakt waren, sondern über diese Zeit, wo Sie da auf Reisen waren. Ne, da hat Ihnen nichts gefehlt. Aber ich frage mich doch, Jesus war ein mittelloser Wanderprediger, Sie gingen keiner regulären Arbeit nach, hatten kein Einkommen, lebten von Spenden, wussten morgens oft nicht, wo sie abends schlafen sollten. Also hat ihnen tatsächlich nie was gefehlt? An anderer Stelle hören wir dann doch heraus, dass sie nicht immer so zufrieden waren, ne, so mit ihrem Leben, auch mit ihrem Leben im Glauben. Da gibt es ein anderes Gespräch, wo sie sagen, na, das können wir mal selbst hören, Markus 10, da sagte Petrus zu Jesus, du weißt, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und in einem anderen Evangelium wird an dieser Stelle Petrus zitiert mit, was bekommen wir dafür? Ja? Also für dich haben wir Jesus viel aufgegeben. Kommt da noch was? Und Jesus sagt, ich sage euch, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker zurücklässt, bekommt alles 100-fach wieder. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen, in der kommenden Welt dann das ewige Leben. Also ich bin erstmal froh, dass uns die Jünger von damals die peinliche Frage abgenommen haben, nämlich, kommt da noch was? Ne? Ist das nicht auch ein Leben im Verzicht, das wir leben? Auch wenn es um einer größeren Sache stattfindet, zum Beispiel um Jesu willen oder um des Reiches Gottes willen. Aber fühlt es sich immer so bedeutend und erfüllend an? Darf man ja mal offen fragen. Und auch gläubige Menschen, und ich habe schon mit denen gesprochen, haben das gefragt. Warum haben andere, was ich nicht habe? Warum ist mir dieser wichtige Teil meines Lebens zerbrochen, den ich jetzt so stark vermissen muss? Warum komme ich nicht an in meinem Leben? Und ich selber und vielleicht auch du, ich habe mir diesen Bibelvers schon mal zu meinem Gebet gemacht und zu meinem Bekenntnis. Psalm 23, Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ja? Aber mal ganz ehrlich, fühlen wir immer, was wir da beten, wenn wir das beten? Also ich bin an dieser Aussage tatsächlich schon hängen geblieben. Mir wird nichts mangeln? Moment mal, Moment mal. Wie ist denn das damit, damit, damit? Ne? Und dann habe ich manchmal schon so ein bisschen zweifelnd und fragend nach oben geguckt, habe gesagt, Herr, ich bete das jetzt, aber es fühlt sich gerade nicht so an. Verspricht uns Gott mit solchen Aussagen womöglich nicht zu viel? Grüne Wiesen, frische Wasser, ebene Wege, ne, kommt alles im Psalm 23 vor. Tröstungen, Bestätigung angesichts von Feinden. Ja, also besser geht's ja nicht. Psalm 23 zeigt uns aber nicht nur diese Seite. Denn die grünen Auen stehen neben den dunklen Tälern. Und Gottes Hirtenstab tröstet und verteidigt, gerade wegen der stattfindenden Anfeindungen. Da ist der gedeckte Tisch immer wieder im Angesicht der Feinde, ne, im Angesicht deiner Feinde. Ich will mal fragen, also wenn sich unser Leben in dieser Polarität von gut und zu wenig bewegt, läuft dann diese Verheißung, mir wird nichts mangeln, nicht ins Leere? Muss man da nicht so ein bisschen realistischer über das Leben reden? Mir wird nichts mangeln? Psalm 23, finde ich, scheint zu beschreiben, dass das Leben keine faire Erfahrung ist. Ich meine das wirklich so, dass es keine faire Erfahrung ist. Es gibt die hellen Seiten, es gibt aber eben auch die dunklen Seiten. Und das, was wir Dank nennen, das muss sich manchmal bis nach oben durchkämpfen. Das habe ich selber schon so durch. Aber ich glaube, dass dieser Psalm geschrieben wurde, nicht für die sonnigen Seiten des Lebens, sondern mit Blick auf unser gesamtes Leben. Und wie meine ich das? Mir wird nichts mangeln, heißt es im ersten Satz. Letztlich könnte es bedeuten, ja, es werden genügend Weiden da sein und genügend Täler. Es werden genügend Trost und Tröstungen da sein und genügend Verluste. Es werden genügend Feinde da sein und genügend gedeckte Tische. Gott sagt, dass es uns trotzdem an nichts fehlen soll. Aber warte mal, in der Polarität genügend Feinde, genügend Verluste? Also, in der Mitte dieses Psalms steht die Aussage, denn du bist bei mir. Da steht, das ist auch ein stilistischer Hinweis, was eigentlich die Hauptaussage ist, die Mitte. Denn du wirst bei mir sein. Und an deiner tröstenden Nähe wird es mir nicht mangeln. Angesichts meiner Entbehrungen, meiner verzichtsvollen Erfahrungen, all dessen, was ich nicht habe, du wirst da sein. Das ist die Mitte, sein Dasein, seine Führungen, seine Tröstungen, seine Geborgenheit. Also das ist kein Schönwetterpsalm, sondern ein Psalm für unser Leben, wo Gott uns auf gute und schlechte Zeiten hin anspricht und auch vorbereiten möchte und uns sagt, du wirst dich in dieser Polarität von schön und schwer bewegen. Aber denk mal an eine Perle, an diese Muschel, in der sich eine Perle bildet. Das Wunder der Perle beginnt an der Störung, dass da so ein Gegenstand drin ist, der diese Perle droht zu verletzen, ja, ein Widerstand, etwas, was da nicht hingehört. Und dann fängt die Perle an, das zu ummanteln. Was will ich damit sagen? Dass das Schöne eben auch und das Bedeutende und Wertvolle eben auch im Schweren enthalten sein kann und sein will. Und das Wort Glück, das wir kennen, wird abgeleitet von dem Wort Geschick. Es scheint wichtig zu sein, wie geschickt wir mit dem umgehen, was uns begegnet. Mit Armut, mit Reichtum, mit Gaben, mit Grenzen, mit Wunden und mit Wundern. Ja? Ich möchte jetzt noch einmal auf die Jünger zurückkommen, die gesagt haben, Jesus, wir haben alles verlassen, ne? Und haben diese Entbehrungen der Acker, des Besitzes, der Freunde, der Familie auf uns genommen. Was, und sind dir nachgefolgt? Kriegen wir was dafür? Und Jesus, ihr habt das noch im Ohr, er sagt, jeder, der um meinetwillen und um des Evangeliums willen Haus, Brüder, Schwestern, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlässt, bekommt es hundertfach wieder. Jetzt in dieser Zeit Häuser, Brüder, Schwestern, Mütter, Kinder und Äcker, wenn auch unter Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Ein Wort lässt er aus. Ist es dir aufgefallen? Ein Wort lässt er aus, was wir wiederbekommen. Den Vater. Ja? Die Jünger sagen, wir haben Mutter, Vater und so weiter. Und hier lässt Jesus das Wort Vater aus, weil er sagen will, den habt ihr schon. Der ist da. Den bekommt ihr nicht erst. Der muss nicht ersetzt werden. Der ist da. Sein Dasein, seine Geborgenheit, seine Fürsorge, seine Anteilnahme, sein Verstehen, seine Unterstützung, seine kraftvolle Hilfe, sie ist da. Den braucht ihr nicht erst bekommen. Der ist da. Und was ich dir damit sagen möchte, ich kenne deine Erfahrungen im Einzelnen nicht, ob du gerade durch eine grüne Aue gehst oder durch ein dunkles Tal, aber ich möchte dir sagen, dass die Mitte deines Lebens du nicht entbehren musst, weil Gott für dich da sein will. Ob du jetzt tiefgläubig bist oder auf dem Weg dorthin oder noch gar nicht gläubig. Gott will dir deine Mitte sein. Und in dieser Mitte findest du auch in deine Mitte zurecht. Selbst angesichts von Entbehrungen und von Verzicht. Das soll mal der Auftakt sein zum Thema Verzicht. Ich mache damit weiter. Ich hoffe, du kannst das jetzt erstmal in Ordnung finden, dass wir uns weiter dem Thema Verzicht widmen werden. Und ich habe da schon ein paar ganz gute Ideen, aber für heute möchte ich dir Mut machen, Verzicht als einen Freund anzusehen, der dir helfen will. Sei gesegnet von deinem Freund Verzicht. Amen.